ใช้ได้ต่อไปเลยโชดไปเลยอีกฮอบบี้เป็นตู้ที่ตัวไอ้ที่รู้ที่เกี่ยวกับยุคที่สิAristotelische Wissenschaft im Allgemeinen und wie man dann auch den Aristoteles bekämpft hat. Und nun wollen wir uns einem speziellen Gebiet zuwenden, und nämlich den Magnetismus. Das hat den Vorteil, dass die Entwicklung sehr einfach ist und im Jahre 1600 eben dann Hilbert sein Buch über den Magneten herausgegeben hat und damit eben das 17. Jahrhundert ist dann angebrochen und es ist das erste sozusagen moderne Buch über einen physikalischen Gegenstand, das erschienen ist und hat ja auch dann in ganz Europa ein sehr großes Aufsehen erlebt. Galilei fand das sei das weitaus Beste, was herausgekommen ist. Nun, es ist klar, das Altertum hat schon den Magneten gekannt. Also der Magnet ist natürlich kein Eisenmagnet, sondern das ist ein Magnetstein. Das ist also Eisen und Süderz, das spontan magnetisch ist. Und zwar ist es eben durch den Erdmagnetismus magnetisiert. Und solche Magnetsteine findet man. Und die wurden dann als Kompasssteine benutzt. Das ist wohl schon so im frühen Mittelalter gewesen. Man weiß darüber aber wenig. Man weiß auch, dass die Chinesen, die den Magneten kannten, so um 1000 nach Christus herum, ob die Kenntnis des Magneten aus China nach Europa gelangt ist, das weiß man nicht. Es ist natürlich immer Handel getrieben worden über das tibetanische Hochland, also Persien, und dann über das tibetanische Hochland nach China, ja auch die Mongolen, die dann ja im 13. Jahrhundert China beherrscht haben, aus dem Hochland einerseits nach China gegangen sind, also Chinggis Khan und Kublai Khan, und andererseits nach dem Westen, in den Westen gelangt sind und dort fürchterlich geliebt haben. Also ganze Städte ausgerundet haben, die dann in der Stadt alle bei Regionen die Nase abgeschnitten haben und so was. Die waren fürchterlich durch diese Mongolen-Einbruch, hat ja dann auch das Zwei-Strom-Land, das unter persisch-arabischer Herrschaft ein blühendes Land war, endgültig zerstört, indem eben die Kanalisationen, die seit dem Altertum immer unterhalten worden sind, zerstört worden sind, und dann ist das Land zu einer Wüste geworden. Und das ist ja noch heute. Und solche Dinge kann man sehr schwer rückgängig machen, weil das ganz frühe Altertum, wo diese frühen Kulturen, und zwar in Ägypten und im Zweistromland, also im 4. Jahrtausend anfangen, in dieser Zeit als Nachwirkung der Eiszeit war das Mittelmeergebiet, die Sahara, die arabische Wüste, bedeutend feuchter als heute. Und daher waren diese Gebiete in einem Maß angebaut, wie das heute nicht mehr möglich ist. Heute ist das die Klimaveränderung, und das ist doch 6000 Jahre her, so bedeutend, dass diese Gebiete rein Wüsten sind, und Sie können in der Zeitung lesen, in der Sahara macht man zwar Bewässerungen, indem man Grundwasser herausnimmt, aber das ist alles fossiles Wasser, das noch von der Eiszeit her stammt. Das wird nicht versetzt, und wenn man es aufpumpt und dann bewässert, dann verdunstet der größte Teil des Wassers und nicht versetzt, sodass also eine solche Größe des Landes nur beschränkt möglich ist, weil der Grundwasserspiegel mit der Zeit abzieht. Man hat aber eben seit dem Altertum dann die Bewässerungsstruktur gehabt, die große Flüsse, waren kanalisiert, und durch die Zerstörung der Kanäle ist dann eben das Land fast die ganze Zeit verwüstet und alles würde wieder eine Klimaänderung eintreten, was ja natürlich verlaufen. Das ist ja tausende Jahre alt, das sind fast tausend Jahre her. Das sind also solche Zeiten, die sind nicht groß gegen die historischen Zeiten. Aber man weiß darüber nichts. Man weiß nur, dass in China, wenn man so mal über den Magneten etwas erfährt, dass die Chinesen, die kein seefahrendes Volk waren, die Magneten benutzen, um auf dem Land sich zu orientieren. Sie hatten also gerade einen Weg gefunden, damit herum und erfahren dann, wo er Norden ist, auf dem Land. Während die europäische Kultur ist ja immer seefahrend gewesen und es scheint also, wir behaupten, dass die Engländer bzw. die Normannen schon im 11. Jahrhundert vielleicht einen Kompass hatten. Aber das weiß man alles nicht. Jedenfalls war er nicht sehr bekannt. Nun, die erste Abhandlung über den Kompass, die wir besitzen, die stammt von einem Petrus Peregrinus von Maricourt. Das ist also ein Franzose, der ist Petrus und war ein Führerschaft, dann ein Peregrinus, wahrscheinlich war er ein Prediger. Er stammte aus Südfrankreich und der hat den Karl von Anjou begleitet, wie er 1260 nach Italien gegangen ist, um die Herrschaft in Süditalien zu erobern gegenüber dem letzten Staufen, nicht wahr, Manfred, der dann ja von ihm hingerichtet worden ist. Das sind also die Kinder von Friedrich, Kaiser Friedrich von Staufen, der in Sizilien residiert hat. Und diese Anjou haben dann ja Süditalien erobert unter Unterstützung des Papstes und Sizilien erobert. Das war also ein normannisches Geschlecht und die waren die alle diese Normannen äußerst gewalttätig. Es gab ja schon im 12. Jahrhundert Normannen in Süditalien, die sind heute nach Süditalien reisen. Dann sieht man dort große romanische Kirchen nordischen Stils, die sind sehr schön reich und klassisch. Die wurden von den Normannen dort gebaut, wie sie die einzelnen Mitreich hatten in Italien, die haben auch die Sizilien erobert, wurden dann natürlich orientalisiert. Und in derselben Zeit sind die Normannen ja auch nach England gegangen und haben dann England erobert. Und also wenn man noch überlegt, wo also jemand erobert nach England ging. Und daher ist dann die russische Sprache eine Vermischung von einer französischen und einer angelsächsischen Sprache. Nun, dieser ist also mit diesem Frau von Anjou da herumgereist, hat seinen Kriegszug. Und wie die Züge, das ist nicht das Luca, das man hier kennt, dass man dann die Schale noch eine Freistadt Luca gemacht hat, die Karte belagert. Und während dieser Belagerung hatte Petrus von Maricourt einen Brief geschrieben an den Sieger von Foucaucourt. Das war ein Ritter in seiner Heimat in Périgord und dem hat er 1263 war da 1263 hat er also seinen Brief über den Magneten geschrieben. Nun, ich habe dieses Buch gesucht. Wir werden dann hören, dass Giovanni Battista Porta gerade zu den Magneten geschrieben hat, das Buch auch gesucht hat. Man weiß auch nicht, wer es ist. Aber er konnte es nicht finden. Und ich bin dann also auf die Hauptbibliothek gegangen und dazu findet man nach dem Katalog zwar schon Petrus Peregrinus Maricourt, nicht wahr, und dann ist eine Klammer, Heisner, Editor, und da denkt man, das sei das, das habe ich einfach Kaiser herausgegeben. Und dann lässt man das nicht kommen und dann bekommt man einen Faximile-Druck, das ist dieses Büchlein hier. Und dieser Faximile-Druck heißt Opusculum Perpetua Memoria Finissimum die Natur im Magnet ist, im Eius-Effekt. Und dann sind noch andere Sachen drin. Also der Titel heißt ein kleines Werk, das für alle Ewigkeit der Erinnerung würdig ist, über die Natur des Magneten. Und dann heißt es Autore Johanne Teisler, Hannonio, Utrius Presure, Doktor, Poeta Laureato, Musico, Ritrittore, Faktieri, Musici, Reverendissime, Coloniensis, Archivistis, Kopie, etc. Also der Autor sei Herr Johann Teisler, Hannonio, das ist der bei Hannoveran sei, der Doktor bei der Rechte, Poeta Laureato und der Obermusiker und Musikdirektor der Kapelle des hochehrwürdigen Bischofs, Erzbischofs von Köln. Und dieses Büchlein ist anno 1562 herausgekommen. Da macht man das also auch, wenn der Kaiser da abgebildet, nicht wahr? Und dann ist ein Vorwort und dann schaut man hin, aber das ist gar nichts als dieses Faxile, es ist kein irgendwie eine Bemerkung dabei, nichts. Und da denkt man also zunächst, ja, also das ist wieder ein Buch von Herrn Teisler über den Magnet und seine Effekte und das hat natürlich mit nichts zu tun. Aber wenn man dann die Magnete liest, dann findet man dort drin, dass eben der Herr Teisler einfach das Opuskulum, also den Brief von dem Kollegium abgeschrieben hat und unseren eigenen Namen als unsterbliches Werk publiziert hat. Nun, ich kann natürlich nicht feststellen, wie genau er das abgeschrieben hat, ob das also nur Auszüglich ist und so weiter, aber ich habe eher den Eindruck, das wird wahrscheinlich schon mehr oder weniger was sein, das ganze Opuskulum umfasst 16 oder 17. Ja, also 17 Druckseiten, ist also in der Tat ein kleines Werk, das ist plausibel, das was ein Brief war. Hinten nach sind dann also noch ganz verworrene Erwägungen über Titelgesetze, die ich nicht verstehen kann. Und dann ist noch eine weitere Arbeit über wie man Schiffe soll konstruieren. Und dann ist noch eine Arbeit über Ebbe und Flut, die angeblich auch von den Peregrinus stammt, aber das weiß ich nicht. Und das interessiert mich im Augenblick auch gar nicht. Ich wollte Ihnen das nur erzählen, weil es sich vielleicht interessiert, wie also die Literatur noch dort ist. Ich habe dann der Bodenbibliothek gesagt, ich habe das nicht gleich verstanden, hineingeschrieben, wie das ist und wie soll ich das eigentlich herausfinden, wieso Sie Ihren bibliografischen Eintrag machen, nicht mal woher Sie das wissen, dass das von dem Petrus Peregrinus faktisch ist und irgendwie in dieses Buch hineinkleben, damit wenn ein anderer was aussieht, dass er da nicht wieder so probiert wird wie ich, sondern also, dass er erkennt, das ist eben offenbar das Einzige, was man kaufen konnte, das hat die Bundesrepublik gekauft, eben das Büchlein, warum die Geschichte ganz angefangen. Also meine Wissenschaft über den diese Epistola über den Magneten, diese Briefe über den Magneten von 1260 stammt eben aus diesem Büchlein von Wilhelm Kaiser von anno 1562. Und dieses ist offensichtlich ein Plagiat. Was erwähnt also der Bilder in der ersten Kapitel des Heiligen. Gut, im Vorwort dieses, der hat also auch ein Vorwort geschrieben und das finde ich ganz interessant. Das heißt nämlich im Vorwort. Was seit Anfang der Welt unendlich viele Philosophen trotz ewigen Studierens und größter Arbeit nicht verwirklichen konnten, das ist vielleicht doch in unbekannter Weise fast im Geheimen durch erfahrene Mathematiker erreicht worden, blieb aber verborgen. Wenn es aber welche gab, die ein Perpetuum mobile tatsächlich konstruierten, so sind sie durch den leeren Ruhm des Michelangelo, des großen Malers und Bildhauers gequält und ausgezeichnet. Dieser hat nämlich in den letzten Atemzügen seines Lebens seinem eigenen Sohn die Geheimnisse seiner Kunst nicht offenbaren wollen, da er prahlte, wenn seine Kunsterfahrung mit seinem Leib zugrunde ginge, würde sein Gedächtnis ihn dauern. Durch diesen Irrtum und dies Zeichen der Undankbarkeit glaubte er sich der Nachwelt zu empfehlen. Das Merkwürdige ist nun, dass dieses Buch 1562 herauskam, aber der Michelangelo ist erst 1562 gestorben. 64, also zwei Jahre später, 1564 gestorben, das ist das Jahr, in dem Galilei zur Welt kam. Sodass also diese Geschichte nicht wahr offenbar ein Gerücht war, was wiederum zeigt, wie berühmt der Michelangelo war, dass also nicht wahr, das ist so der Illustrierungsplatz heutzutage, wo also auch so Geschichten stehen, und vielleicht sagen, weiß ich, aber über solche berühmten Leute muss man doch etwas schreiben, und so hat er eben auch das erfahren, dass also der Michelangelo auf dem Totenbett so alles in seine Kunst verteilt. Natürlich ist die Geschichte ohnehin absurd, der Michelangelo hat ja gar keinen Sohn und so. Aber so, er wurde ja etwa 90 Jahre alt, der Michelangelo, der war also ein immer sehr ganz grüner Mensch. So. Dann fängt er also an, das stammt wahrscheinlich noch von ihm, dieser Vorspruch, aber das weiß ich nicht. Wohlbekannt ist der Spruch, dass in Steinen Wurzeln und Kräutern die große Kraft. Das ist eine Art Wortspiel. Petris, Verbis, Verbis. Petris sind die Steine, Verbis sind die Worte, Verbis sind die Kräuter. Das tut natürlich die schöne Petris, Verbis, Verbis. Also man sagt die Worte Steine und Kräuter und Steine. Ja. Das kann man halt nicht wiedergeben. Und dann wird festgestellt, dass es fünf Arten der Magneten gebe, die ein Herr Sotakus, der noch nicht weiß, nicht gezeigt haben. Der Unterschied der Steine ist, ob sie männlich oder weiblich sind. Das ist nicht authentisch. Und zwar ist es so, die weiblichen Steine, das sind Magnetsteine, die schlecht anziehen, und die männlichen Steine sind Magnetsteine, die gut anziehen. Alle sind Augenheilmittel. Und in Äthiopien gibt es auch solche, die das Eisen abstoßen. Das ist also typisch, nicht wahr, für das Mittelalter. Man hat eben einfach alles gebracht. Es ist überhaupt eine Eigenheit dieser Zeit, ich sage, die ungeheure Leichtgläubigkeit. Die Leute glauben schlicht und alles, und weil der Mensch ist von Natur aus leichtgläubig, daraus passieren sie aus der Erfolg, nicht wahr, so die Zeit um die Blick und ähnlich, nicht wahr, was stürzen. Alle Leute kaufen das und wissen, das ist der Eisenbahn. Und sie glauben ja auch alle diesen Mist, der da steht. Man behauptet dann, dass also irgendjemand die Leute manipuliere, das ist aber meines Erachtens gar nicht wahr. Die Leute manipulieren sich selbst, indem nämlich alle Leute immer irgendwelche fantastischen Sachen lieber glauben, als das, was eben der Wirklichkeit entspricht. Denn das ist doch so furchtbar langweilig. Man möchte doch keine Sinn. Und daher kommt also diese Fantastik, abgesehen davon, dass die Menschen ja ohnehin fantastisch sind, nicht wahr? Wie Herr Blaser mir einmal richtig sagt, ja, man soll doch von der Idee ausgehen, die Menschen wollen das Vernünftige. Die Menschen wollen doch gerade das Unvernünftige. Und die Regierung und alle sind dazu da, um dieses Unvernünftige direkt zu realisieren, wie zum Beispiel die Nationalstraßen, welche ohne Zweifel eine völlig unvernünftige Einrichtung sind. Die nun hat sich viel automobil verstopfen und rein. Denn ich war, die sind ja nur dazu da, dass die Leute in Strömen am Sonntag auf den Straßen rumfahren. Sonst, wenn man beschäftigt ist, kann man mit der Eisenbahn fahren, das ist extrem. Aber das will man nicht. Man will eben unvernünftig sein, mit dem Auto herumfahren. Nun, die besten Magneten, die sind indigoblau mit poliertes Eisen. Und sie werden in Flandern und in der Normandie importiert. Das ist sicher schon von Es ist so, dass man in Italien damals, kannte man also den Magneten, die Idee war sogar die, dass die Leute in Amalfi, das ist doch nicht wahr, jenseits, wenn man von Neapel nach Süden reist, dann ist doch in Amalfi, das ist so oben, und war ein von der Seeräuberstadt, halb orientalisch, und das war eine Zeit lang eine regierende Republik im Mittelmeer, also im 13. Jahrhundert später, ist dann von Venedig und von Genua unterdrückt worden. Aber diese Leute die normalerweise waren auf eine Zeit lang im Mittelmeer, die Kaufleute, Räuber, Sklavenhändler und so weiter. Und haben, wir sollen also den Magneten zuerst nach dem Fahrten benutzt haben. Also als Pistole, nicht als Kompass. Nun, sagt er, der Magnet gleicht dem Himmel. Man folgt dem Himmel. Und ich möchte Sie nun darauf aufmerksam machen, der Zweck dieser Geschichte, also ich Ihnen jetzt erzähle ich auch, dass man sieht, wie das die kopernikanische Wende zu einer neuen Betrachtung des Problems geführt hat. Ich war in dem aristotelischen Weltbild, da ruht die Erde in der Mitte der Welt. Und sie hat natürlich daher keine Pole. Wenn eine Kugel die ruht, hat er keine ausgezeichneten Punkte. Der Himmel hat die Pole, denn der Himmel dreht sich täglich um und die Pole der Nordpol und der Südpol des Himmels, das sind die und die ganze Wirkung, die aus der Erde stattfindet, alle Bewegungen, wird letzten Endes erzeugt durch diese Umdrehung des Himmels, die ist die schnellste, die geht einmal im Tag herum, und die Planetensphären drehen sich dann langsamer, und über diesen Mechanismus wird dann also die Bewegung, das Licht, alles von dieser Himmelssphäre auf die Erde herunter transportiert. Und darum orientiert sich der Magnet logischerweise nach dem Himmel. Und er gleicht auch darum dem Himmel, denn er hat eben wie der Himmel zwei Pole. Das sieht man so. Man forme eine Kugel, indem man einen solchen Magnetstein wie einen Edelstein auf einer Polierblattfläche, also Polier, was man den Mühle nicht war, also das so geht, eine Polierplatte poliert. Macht man eine Kugel und dann nimmt man eine kleine Nadel und hält das so und dann stellt sich die Nadel in eine gewisse Richtung ein. Dann fährt man mit der Nadel herauf und dann gibt es einen Punkt und da steht die Nadel senkrecht. Das ist der eine Punkt. Und die Richtung, die sich so hier steht, das bildet dann mal Meridiankreise, dann kann man auf diesem Magneten, also den Nordpol und den Südpol markieren und die Meridiankreise markieren. Und dann ist er ein Bild des Himmels, denn er hat wie der Himmel zwei Pole und diese Meridiankreise, die aber durch die Kreise wieder festgelegt sind. Man findet daher also einen Nordpol und einen Südpol und es ist daher klar, dass der Nordpol ist derjenige, der nach Norden zeigt, denn er korrespondiert dem Nordpol des Himmels und der Südpol ist der, der nach Süden zeigt, denn er den Südpol des Himmels. Es ist also nicht von einer Anziehung die Rede, das kommt gar nicht in Frage, sondern durch Sympathie stellt er sich noch nach dem Himmel ein, denn er ist sozusagen selbst ein kleiner Himmel. Und ist darum so orientiert wie der Himmel. Das ist offensichtlich der Gedanke. Man kann nun auch diese Pole so finden, dass man den Magneten so in ein Holzbüchschen legt, ein Holzfässchen, dass er die Pole horizontal zeigt und ihn in einer großen Tüte schwimmen lässt und dann stellt sich dieses Schiffchen so ein, dass eben die Achse des Magneten von Nord nach Süden zeigt. Er zeigt nicht etwa auf den Polarstern, denn der Polarstern weicht ja etwas vom Himmelspol ab, sondern er zeigt wirklich auf den Himmelspol. Ich bin natürlich die Behauptung. Nun, damit kann man dann natürlich einen Kompass machen, indem man eben so weiter, das können Sie sich einfach vorstellen. Nun ist aber noch folgendes interessant. Ich glaube, der Himmel erkennt sich damit. Wenn man daher den Magneten nicht horizontal in das Schiff schwimmt, sondern vertikal, dann fängt sich das ganze Schiff langsam
in Jesus nicht vergessen dürfen. Denn noch lebt sich ein Jesus in der Zukunft nicht vergessen. Und daraus beruht offenbar die Möglichkeit, ein Verbindung mobil zu machen.
Nun, er sagt dann, man kann also diesen Magneten so in eine Sphäre einbauen, nicht mal so auf deine Nähe, dann dreht er sich mit dem Himmel, dann zeigt er dauernd die Stellung des Himmels an. Das kann man dann so, dann dreht er sich sogar einmal in Kopf, wenn man nur genügend Reichungsbereich also dann ist da so ein Bild, die Bilder für das Perpetuum mobile, das ist dann komplizierter. Ich kann weder die Bilder verstehen noch die Erklärungen, das ist alles ganz verwirrt. Und es muss natürlich auch verwirrt sein, wenn ein funktionierendes Perpetuum mobile gibt es ja nicht. Und daher kann man natürlich eine Beschreibung einer nicht existenten Maschine, kann man meistens. Und eben die Bilder sind diese Rabe, das steht auch der Bild auf dem Hörfrist, dass also diese ganze Beschreibung, also diese Bilder seien dieser Rabe. Er findet sich überhaupt ganz nicht hört, ich mache das nicht auf Teil von seiner ganz über die Seele und einen großen Schlüssel. Das scheint der Inhalt dieses Büchleins gewesen, dieses Briefes gewesen zu sein. Nun, das war also, was man über den Magneten wusste. Man kann ihn als Kompass brauchen, das ist, was man wirklich benutzte. Ferner hat man die Fantasie gehabt, dass eben diese Magnete ein Bild des Himmels seien, und daher müsste er zu einem perfekten Mobile Anlass geben. Und schließlich hat man dann noch allerhand seltsame Vorstellungen entwickelt, wie zum Beispiel, dass ein Diamant den Magnetismus des Magneten verstärke, dahingegen Boxblut dem Magneten äußerst schädlich sei, weil er also diesen Magnetstein zerstöre. Die Sache mit dem Diamanten kommt einfach davon her, weil nicht wahr, immer Adamans ist das lateinische Wort. Adamans ist das lateinische Wort auch für den Magneten und für den Diamanten. Und aus Adamans ist auch französisch Ema geworden, nicht das S ist dann einfach gefallen. Und dieses Wort Ema bedeutet im Französischen nur noch Magnet. Das heißt, weil die beiden Körper denselben Namen hatten, nahm man eben an, weil der Name eine magische Wirkung hat, dass eben notwendigerweise eine magnetische Natur im Diamanten sei oder im Magneten eine diamantenartige Natur, weshalb man dann auch schloss, dass der Diamant, wenn er wirklich rein wäre, ganz enorm hart wäre, der Magnetstein und dergleichen Dinge. Im Übrigen hat man also nichts Neues über den Magneten herausgefunden, sondern hat sich eben mehr mit solchen Fantasien beschäftigt. Der Nächste, der dann über den Magneten mehr geschrieben hat, das war der Giovanni Battista Porta. Und zwar hat dieser Vorteil, jetzt muss ich das nachsehen, weil ich diese Zahlen nicht weiß, also 50, das war 1588. Hat er also über den Magneten. Nun, hier ist wiederum eine Schwierigkeit, wenn Sie also in einem Lexikon den Vorteil nachsuchen oder in einem Katalog, dann muss man immer erstens unter P suchen und zweitens unter B. Weil man nämlich auch oft schreibt Della Porta. Warum Della, weiß ich gar nicht. Denn in dem Werk, das ich kenne, heißt er einfach Giacomo Battista Porta. Von Della ist keine Rede. Wo das Dilla herkommt, weiß ich nicht. Aber es wird also sehr häufig, auch in den Lexika und in den Katalogen, unter Porta katalogisiert oder aufgeführt, oder unter Della Porta, dann muss man unter B nachsehen. Es ist möglich, dass der Porta sich Della Porta hieß als Dichter. Er war nämlich auch ein damals in Italien sehr berühmter Dichter und gilt auch noch heute als einer der besseren Dichter seiner Zeit. Und es ist ja denkbar, dass er als Dichter sich Della Porta heißt, da müsste man also dann die dichterischen Werke nachsehen. Das habe ich nicht verstanden. Die sind, glaube ich, gar nicht gut. Dieser Porta ist 1538 in Neapel geboren worden und er lebte auch meist in Neapel und ist 1615 gestorben. Er hat mit 15 Jahren, ein Buch herausgegeben und das hieß Natura, Magia Naturalis, also natürliche Magie, über natürliche Magie. Und das ist also ein Buch in fünf, also nicht nur Bücher, die im antiken Stil werden in Bücher und in Kapitel eingeteilt, so wie die Bibel nicht. Und dann ist also ein Buch faktisch ein Kapitel und das, was dort Kapitel heißt, würden wir Paragraphen. Das ist dann nur zwei Seiten lang. Das Buch hat dann vielleicht, das hat dann vielleicht 20 Seiten. Also, aber es sind vier Bücher. Das ist also ein kleines Büchlein, das hat die Zentralbibliothek. Das ist so groß, so großes Büchlein, und ungefähr so dick. Ich habe einen Amt, die haben dort einen Amsterdamer Druck, der also etwa von 1500, ich weiß es nicht, 60 oder so stammt. Und sehr schön, ein sehr schöner Renaissance-Druck. Und das ist aber ganz witzig. Dort steht nichts drin vom Magneten und dieses Büchlein ist überhaupt ziemlich also bescheiden. Der Porta hat dann, wie er 50 war, dieses selbe Buch noch einmal herausgegeben, aber jetzt in 20 Büchern. Und jetzt ist es ein stattlicher Oktavband geworden, war von so 700 Seiten. Und davon hat die Zentralbibliothek mehrere Exemplare aus allen möglichen Jahren. Das Buch war enorm berühmt in seiner Zeit. Auch der Hilbert zitiert ihn und sagt, das sei also kein unbedeutender Philosoph, der in allerneuester Zeit über den Magneten geschrieben habe, nämlich eben 12 Jahre bevor Hilbert sein Buch den Magneten herausgab. Den nimmt er also ganz ernst. Das ist also ein ganz wichtiger Gelehrter. Nun, es ist so, dass es auch Leute, die also so in Geisteswissenschaften informiert sind, sich doch dann sehr wundern, wie so jemand auf die Idee komme, also ein Buch als zweite Auflage zu bezeichnen, wo es doch de facto ein völlig anderes Buch ist. Aber es ist eben so, dieses erste Büchlein, ich hatte schon einen kolossalen Publikumserfolg und wurde in alle möglichen Sprachen übersetzt und er wollte offenbar wohl nützen, diesen Erfolg, den er mit diesem Büchlein hatte, damit er noch einmal aufkommt. Und es behandelte die sogenannte natürliche Magie. Nun, zu dieser Bezeichnung natürliche Magie ist Folgendes zu sagen. Nicht wahr, die natürliche Magie muss man unterscheiden, ist so genannt im Unterschied zur übernatürlichen Magie. Die übernatürliche Magie, das ist die Zauberei, wo man eben übernatürliche Kräfte, Geister und dergleichen beruft. Die natürliche Magie, das ist etwas völlig Harmloses. Das sind einfach etwas Unerwartete oder nicht ganz leicht zu erzeugende Wirkungen, aber das ist also zum Beispiel, dass man einen Fasanen, welcher zäh ist, 8 Tage in den Estrich hängt, damit das Fleisch mürbe werde, das führt auch zu natürlichen Magie. Also der zweite Auflage hat jetzt 56 Seiten, das war ein starkes Buch. Die Auflage, die ich mir aus der Zentralbibliothek geben ließ, das war die letzte. die alte Auflage, die neue Auflage gibt es natürlich nicht. Weil ich mir dachte, die lehnen sie mir am liebsten aus, weil dann, sie lehnen ja nicht gerne Bücher vor 1800 nach Hause aus, weil man kann das heute ja nicht mehr beschaffen. Aber das habe ich dann bekommen, die letzte. Und die ist in Rouen erschienen, Otomagus. Ich habe natürlich da wieder große Mühe gehabt, herauszufinden, was Otomagus Rouen ist. Ich dachte zuerst, das heiße Otomagus und das sei in deutschen Stadt, aber das ist kein Reden davon. Und stammt von 1650. Nun, wenn man herausgekommen hat, was Otomagus Rouen ist, ich habe ein altes Konzentrationslager zu Hause von 1902 noch von meinen Eltern, in 16 Bänden plus seinen Supplementband, und dort findet man zum Glück solche Sachen. Die modernen Typen, mit was Lexikon, den ich sehr automatisch nicht kann, aber dort findet man also. Das ist also sehr gut, also ich empfehle Konzentrationslexikon, und man soll immer auch auf die älteren Jahrgänge nachsehen, weil vielleicht dort Dinge drinstehen, die man eben nicht, ich glaube, das ist eine der großen Schwierigkeiten, sie müssen nicht meinen, die Konversationslexika, die modernen, die wollen doch immer ganz modern sein. Da muss also ein großer Artikel über Atomenergie drinstehen, über Diffusion, über Kybernetik, über Computer und so weiter. Und das muss doch auf Kosten von irgendetwas anderem gehen. Nun, der große Nachteil ist der, dass natürlich ein halbwegs informierter Mensch weiß doch über die Atomenergie und über Kybernetik. Und das liest man ja in der Zürcher Zeitung, in technischen Beilagen. Oder irgendwo sonst. Das heißt, diese Kenntnisse, die sogenannten modernen Kenntnisse, das sind ja just die, wie man weiß, oder wie man sie ganz leicht geschafft hat. Dagegen, wenn Sie sehen, eine Stadt, die am Lateinischen Otomagus heißt, sehen, das wissen Sie nicht, das können Sie nicht in der Zeitung lesen. Und dazu soll man das Konversationslexikon benutzen. Darum sind die alten Konversationslexika für das, was man nicht weiß, meistens viel besser. Weil dort findet man diesen alten Kohl, den man eben nicht wissen kann, weil meine Vergangenheit das ist also wieder, wie man sieht. Das gehört dazu. Wo soll ja Unterricht geben, in einem gewissen Sinn. Ich kann nur sagen, wie ich meine Bildung erlebe. Diese sogenannte berühmte Bildung. Das Konversationslexikon ist ein ganz wichtiges Bildungsmittel. Da kann man Sachen lesen, da findet man Literatur, Literatur und so weiter. Und dann sieht man, das wäre ja interessant, das könnte man doch lesen. Nun, diese Stadt Rouen war um 1650 eine verhältnismäßig sehr große Stadt. Sie hatte 80.000 Einwohner. Das ist also groß, wenn man bedenkt. Also Frankreich war ja um 1700 das am stärksten bevölkerte Land in Europa und hatte etwa 20 Millionen Einwohner. England und Schottland zusammen hatten nur etwa 6 Millionen Einwohner. Darauf beruht die ungeheure Macht im 14. Er konnte sehr große Heere aufstellen, weil er eben so viele Leute hatte. Das hat er nicht gemacht. Um über 20 Millionen zu kommen, musste sich ganz Deutschland und Österreich und Holland vereinigen. Aber Deutschland war ja völlig zerrissen, das war praktisch nie. Und darum ging es ja so lange, bis man dann den 14. also unterdrücken konnte. Das ist ja dann erst, wenn es ja gelingt, Marlborough vereint in Spanien. Weil Marlborough war unter Fritz Ergehen, das waren die großen Diplomaten. Es waren dann nicht nur die großen Heerführer, sondern auch ganz große Diplomaten, die es tatsächlich einfach zur europäischen Verwunderung zustande gebracht haben, eine europäische Koalition gegen die 14. zusammenzubringen. Und dann die nötigen Gruppe. Dann haben sie natürlich noch etwas anderes gemacht. Die nimmt das auch erzählen, weil man doch hier in einer solchen Geschichte, die man hier erzählt, ist das auch nichts, wie die Welt war. Und zwar, die, sagen wir um 1650, da hat man ja natürlich. Und es ist für uns, auch am wichtigsten nicht erwähnt, was immer was in die Sache. Nun, wie hat man eigentlich Kriege Ludwigs des 14. zum Beispiel, der war behauptet, die waren also Eroberungskriege. Nun erobert, was hat man so? Man hat ein Heer aufgestellt, der hatte immer mehrere Heere, ein Heer, also das Heer umfasste vielleicht 80.000 Mann. Das war schon sehr groß. Und dieses Heer hat nun eine Stadt belagert. Denn die Städte in den Niederlanden, in der deutschen Grenze, die waren alle befestigt mit diesen Bollwerken, sternförmigen, die damals erfunden worden sind. Man hat nun diese Städte belagert. Im Allgemeinen genügt ein Heer von 80.000 Mann nicht. Eine Stadt, die zum Beispiel an einem Fluss liegt, das nimmt sie meistens vollständig zu zerstören. Es war immer möglich, aus der Stadt herauszukommen und in die Stadt hineinzukommen. Die Folge davon war, dass man diese Städte gewöhnlich weder aushungern konnte, noch so lange belagern, bis eben den Verteidigern, das waren dann vielleicht 10.000 Mann in der Stadt, die Munition aus. Nun, unter Umständen ging das so. Dann musste also der Kommandant der Stadt die weiße Fahne aufziehen, er hat die Stadt übergeben. Wenn er das machte, fand keine Plünderung statt, sondern der Eroberer hat die Stadt einfach übernommen, hat seine Garnison in die Stadt gesetzt und die fremde Garnison bekam fremden Abzug. Wenn es nicht gelang, die Stadt in solcher Weise zu Übergabe zu zwingen, dann hat man die Stadt durch Laufgräben erobert. Das war also eine langwierige und große Technik. Also diese Vorwerke, das sieht das so aus, ein Rest von so einem, das ist der Halbmond, nicht das Vorbollwerk, das sind diese Bastionen, nicht wahr? Das ist Kratz, nicht wahr? Im botanischen Garten, nicht? Da hat man dann Schuss, da hat man so Gänge gehabt, Gedichte und so weiter. Da gab es dann noch das Glassi. Das war also ein Graben hier, nicht wahr? Und nun war also der Belagerer da außen, der hatte gewöhnlich ein befestigtes Lager, mit dem er eben, wo er sich hinten auch wieder geschanzt hat, damit man ihn nicht so leicht angreifen kann. Und nun hat man Gräben gezogen, so. Damit man geschützt ist vor dem Beschuss durch die Fristen. Das haben die Sapeure gemacht. Die mussten also graben, und dann hatten sie so Holzschildchen, hinter denen sie noch war, damit sie die Steine nicht trifft. Der Graben war tief, nicht? So, dass er gedeckt ist. Und so hat man sich nun nach vorne gearbeitet, bis man hier in den toten Winkel kommt. Und dann hat man gegraben, unter dem Graben, und hat hier eine Mine gelegt und versucht, das Bollwerk in die Luft zu stecken. Wenn das nun gelungen ist, dass man also eine große Bresche hatte, dann konnten die Angreifer, dann hat man den Graben mit Säcken ausgefüllt, das musste man alles immer unter Deckung machen, nicht? Man den Graben mit Säcken ausgefüllt, und dann war die Festung sturmbereit. In diesem Moment hat der Kommandant die Festung übergeben. Denn würde die Festung gestürmt, dann würden erstens viele Leute umgebracht und zweitens würde die Stadt geplündert. Also hat er die Festung übergeben. Nun, was machte man nun zur Verteidigung? Nun, die Stadt gehörte natürlich einem fremden Potentaten. Nun, wenn der fremde Potentat nicht vollkommen also politisch machtlos war, dann musste er also suchen, gegen mit dem 14. also Verbündete zu finden, dann konnte er ein Heer aufstellen und dieses Heer ist dann natürlich gegen diese Festung marschiert, um die Festung zu entsetzen. Sobald das Heer des Gegners auftaucht, hat sich das Heer des Belagerers zurückgezogen. Denn auf eine offene Feldschlacht muss man sich dann kommen, das sind viel zu viele Leute. Das heißt, die Kriege waren für die Armeen verhältnismäßig unglücklich. Die Hauptschäden waren, dass die sanitärischen Verhältnisse in der ganzen Zeit eben sowieso schlecht waren, sowohl in den Städten und dann so ein Heer nicht wahr, massiert. Dann gab es sehr leicht Typhusepidemien, nicht wahr, und ähnliche Sachen. Daran sind dann die Leute, wenn es schief ging, gestorben. Aber das war dann halt Pech. Aber in der Regel hat man also diese Heere gut versorgt und es ist selten zu offenen Feldschlachten gekommen, sondern die Haupttätigkeit waren diese Belagerungskünste. Und die Physiker des frühen 17. Jahrhunderts, Levin oder Galilei, die haben daher alle Unterricht gegeben in der Konstruktion von solchen Festungen. Man muss etwas Geometrie wissen, wie man diese Winkel, daraus gab es ausgeklügelte Theorien, wie diese Winkel eingerichtet werden müssen, so dass möglichst wenig tote Winkel entstehen, und die man nicht beschießen kann von der Festung aus. Da gab es eine holländische Schule, eine französische Schule in Europa, war die berühmteste, die also so die Festungen gemacht hat. Das Ganze stammt aus Italien. Und ist natürlich aufgekommen, wie man Kanonen hatte, wo man Mauern nicht mehr funktionieren konnte. Nun, der Grund, warum dann der Erbfolgekrieg nicht war, also 1772 bis 1714 so schief ging für die Franzosen, war, dass der Marlborough zum Entsetzen die Schlacht immer angenommen hat. Der hat also, wenn er also die Franzosen, zum Beispiel bei Blenheim, also Hochstädten da bei Augsburg, das französische Heer sich verschanzt hatte, vor sich einen Sumpf und rechts einen Bach und links eine Anhöhe, eine Waldige, haben Prinz Eugen und der Marlborough das Heer, das französische, frontal angegriffen. Und dann gab, das hat man erstens gar nicht erwartet, das war eine fürchterliche Metzgerei, dann kam es darauf an, welche Truppe besser diszipliniert war. Das waren ja alles Berufssoldaten, nicht was Söldner, Berufssoldaten. Und das war also so, dass die Leute so gut waren, dass der Prinz Eugen hat bei Blenheim, das war Abmachung, auf dem rechten Flügel durch den Sumpf aufwärts gegen die anderen einen Infanterieangriff gestartet, damit die Franzosen ihre Kavallerie zu verstärken auf den linken Flügel nehmen. Und dann war abgemacht, sobald diese Bewegung der Franzosen einsetzt, soll er den Angriff abbrechen und ein Teil seiner Truppen auf den anderen Flügel bringen. Und es musste also so sein, dass man die Truppen im Handgemenge zurückrufen konnte. Das ist eine ungeheure Disziplinleistung. Wenn die Leitung haben, jetzt kommen sie durch, nicht wahr? Dass man sagt, so, jetzt müsst ihr zurückziehen. Dann haben natürlich die Franzosen gemeint, dass sie es hätten genau lieber abgeschlagen, haben versucht anzugreifen, das war aber gar nicht so, die Truppe war nicht demontiert, und dann hat man auf der anderen Seite angegriffen. Schlacht also katastrophal für das französische bayerische, für darum Teilung von das französische bayerische Heer zu schief gegangen. Und die Unpopularität Marlboroughs in England nach einiger Zeit war, dass man ihn beobachtet hätte, er habe viel zu hohe Brüste in seinen Schlachten. Er habe die Schlachten zwar gewonnen, das sei wahr, aber also solche Verluste seien nicht zulässig, man dürfte 10.000 Mann auf 100.000 verlieren. Das war man nicht gewohnt. Das war ganz neu. Das ist natürlich der Anfang vom Ende. Der frühe Barockkrieg war eine bezüglich der Heere verhältnismäßig harmlose Angelegenheit. Gelitten hat der Bauernstand, weil man natürlich die Landschaft gewinnt. Und der Bauernstand hat fürchterlich gelitten und fragt eigentlich der Bauernstand. Die Städte natürlich, soweit sie belagert wurden, waren auch nicht schlecht daran, aber das kam ja nicht so oft vor, dass man belagert wurde. 30-jährigen Krieg war natürlich anders, das war kein Kabinettskrieg, das war ein Bürgerkrieg und da hat das funktioniert. Nun, ich sage das, bin darauf gekommen, weil man dieses Leben nicht mal etwas wissen musste. Man muss also auch wissen, also Rouen war eine Stadt, 80.000 Einwohner, das war dann groß. Wenn man eben die Bevölkerungszahlen, die es gab damals, die meisten Städte waren ganz klein, also Zürich hat nie mehr als 10.000 Einwohner. Bis etwa 1800. Ja, vielleicht hat es dann 30.000, aber also das Ganze. Sagen wir, bis 1700 war es mehr als 10.000. Und war schon eine stattliche, ich war ganz stattliche Stadt. Also Rouen war eine sehr große Stadt. Aber wie dann Ludwig XIV. Seine schrecklichen Dragonade gegen die Hugenotten losließ, weil das eine Hugenottenstadt war, sind dann die Leute aus Wuhan ausgewandert und es blieben nur noch 20.000 zurück. 70.000 sind gekommen. Das sind also diese Schäuschen von Protestanten, die dann in dem Augenblick des Gebiets von Nord gegipfelt haben, wo ja aus Frankreich, also mindestens eine halbe Million Hugenotten, ausgewandert. Damit hat sich der Wandel die Geige gefunden. Und also diese zweite Auflage, die ich habe, ist also die, wo in Hoher erschienen ist. Das war damals eine sehr bedeutende Handelsstadt, Druckereien und so weiter. Das Buch hat, wie ich sagte, 650 Seiten. 50 Seiten handeln vom Magneten. Und das ist erst in der zweiten Auflage, in der ersten steht nichts vom Magneten. Und die übrigen 600 Seiten handeln alle von gänzlich anderen Sachen. Und dieser Kapitel, auch über den Magneten, diese 50 Seiten, haben auch einen etwas anderen Charakter. Und ich muss auch, glaube ich, erklären, woher das kommt. Zu diesem Zweck möchte ich Ihnen das Buch, wie ich das also hier zu machen pflege, ein wenig vorstellen. Damit man sieht, in was für einem Rahmen, also kurz vor Gilbert, ein an sich durchaus vernünftiges physikalisches Thema, durchaus vernünftig abgehandelt wird. Also mit 50 hat er das Buch wieder herausgegeben, das heißt vom Autor selber vermehrt und jetzt von unendlich vielen Fehlern, von denen es wieder aufs Beste gereinigt in weiterer Auflage herausgegeben. In diesen Büchern werden die Reichtümer und Freuden der Naturwissenschaften dargelegt. Da gibt es ein Vorwort und da heißt es, Sie geneigter Leser, jetzt ist das Werk über die Magie so ziemlich vollendet. Ich habe es kaum 15 Jahre alt, kaum dem Knabenalter erwachsen, sehr früh hervorgebracht und es ist von allen mit Beifall und lebhafter Freude entgegengenommen worden. Man hat es in mehreren Sprachen übersetzt, Italienische, Französische, Spanische und Arabische. Es ist in diesen Händen oft, es ist in diesen Ländern oft gedruckt worden und so in viele Hände in aller Mund gelangt. Nun bin ich 50 geworden und hoffe, es werde nun noch freudiger und noch mehr Beifall entgegengenommen werden. Da ich nämlich gesehen habe, wie die Anfänge dieses Werks so günstig beurteilt wurden, so hat mich das bewogen, dass ich es breiter und vollständiger ausgearbeitet habe. Seit jener Zeit, wie das Werk jetzt fast herauskam, es sind nun über 30 Jahre her, ist es ja für jeden schwieriger geworden, die Geheimnisse der Natur zu offenbaren. Offenbar meint er, es ist schwierig geworden, weil man eben schon so viel gelehrter geworden ist. Ich weiß es breit, was das genau heißen soll. Es könnte auch heißen, dass es eben auch gefährlicher geworden ist. Das für mich zutrifft, kann ich ehrlich zugestehen. So habe ich mit allen meinen Kräften die Werke der Männer früherer Zeit durchflogen und was sie von Geheimnissen, von verborgenen Dingen geschrieben haben, habe ich geprüft. Ich habe schließlich die Bibliotheken Italiens, Spaniens und Frankreich durchgeackert, die gelehrtesten Leute besucht, ja, ich bin mit Künstlern und Technikern zusammengekommen, damit ich lerne, was sie am Neuen und Interessanten erlangt haben. Das ist nun typisch, dass in dieser Zeit schon ein Gelehrter, wie das Wort da war, hat die erste naturforschende Gesellschaft in Neapel gegründet, Thomas Normann, ist dann freilich von der Zensur verboten worden. Er war aber dann auch einer der Hauptgründer der berühmten Accademia dei Lincei in Rom, der Galilei eigentlich war. Also dass ein so gelehrter Mann nun eben bei Technikern und Künstlern, Künstler sind allgemein auch Handwerker, seine Wissenschaften gedient. Das hätte man noch 50 oder 100 Jahre früher sicher nicht getan, da hat man nur unter Gelehrten verhandelt. Und das ist dann auch bei Galilei also sehr ein wichtiges Motiv. Was ich durch langes Prüfen für das Wahrste und Nützliche befunden habe, habe ich aufgehoben. Städte und Menschen, die ich nicht sehen konnte, habe ich in häufigen Briefen angespornt, sie sollten mir unbekannte Bücher oder was sie an neuen Wüsten mitteilen und so weiter. Nun, die 20 Bücher, die haben je ein kleines Vorwort und ich biete nun kurz einen Überblick über diese natürliche Magie geben. In dem ersten Buch wird zunächst erklärt, was Magie, was Magier sind und was Magie ist. Er steht richtig fest, dass die Magier eben nichts anderes sind als die persischen Priester und Weisen und dass Magie in diesem Zusammenhang nichts anderes bedeutet als die Betrachtung der gesamten Natur. So lehrt die Magie, was die Wärme erzeugt und was die Erde und die Luft und das Wasser erzeugen. Sie lehrt die Ordnung des Himmels. Woher kommt die Meeresflut, woher kommt der Regenbogen mit seinen Farben? Sie lehrt die Wirkung des Sonnens und die Geheimnisse der Himmelslichter und was die Kometen bewirken. Sie erforscht die in den Tiefen der Erde wirkenden Kräfte, wie hier Gold und Eisen entstehen. Und man stellt sich vor, dass in den Erdtiefen, dass die Metalle wachsen. Die erfindungsreiche Naturkraft macht sie offenbar. Übrigens streut er immer wunderbare Gedichte ein, also das ist so poetisch. Und er ist so wiederholt. Dann berichtet er über die antike Theorie der Elemente von der Wirkung in die Ferne. Das ist die Wirkung der Formen. Das sind die substanziellen Formen, nicht aber für die Wirkung, aber das haben wir ja auch gehört. Und diese Formen stammen von Gott her. Und es gibt seiner Meinung nach ein allgemeines, formales Prinzip, das ist die Weltseele. Die Menschenseelen freilich, die sind himmlisch und nicht irdisch, sind himmlisch und irdisch zugleich. Und die Menschenseele ist kein Teil der Weltseele, das ist wieder den Averroes, das ist die hauptaristotelische Schule, sondern sie stammt offenbar und direkt. Nun, eine der wichtigsten Ursachen allen Geschehens ist eben die Sympathie und die Antipathie zwischen verschiedenen Dingen. Dafür gibt es nun Beispiele. Zum Beispiel, Kohl und Rebstock sind einander antipathisch. Kann man dann nicht zusammenpflanzen. Ebenso ist der Kohl für den Wein schädlich. Auch ganz kleine Mengen gekochten Kohls, wenn man das in den Wein wirft, so wird der Wein verdorben. Der Elefant und der Witter sind einander antipathisch, das mussten die Römer und darum haben sie, wie sie gegen den Pyrrhus, das war dieser Balkankönig, nicht wahr, gekriegt haben, der war für Kriegsempfang, die haben hier Witter nicht geführt, dann haben sie die Elefanten geführt, weil sie sich nicht vor dem geführt haben. Wein und Olivenbaum sind hingegen sympathisch, die soll man zusammenpflanzen, so wie auch Wein trinken und Oliven essen so gut zusammenpasst. Ebenso sind sich Mensch und Hund sympathisch und der einen Hund hat und der braucht, macht man das nicht gleich. Nun, Kräfte gehen vom Himmel und von den Sternen aus. Und vieles entsteht durch solche Kräfte. Zum Beispiel wachsen die Haare und die Nägel schneller, wenn sie nach dem Neumond geschnitten werden und wenn der Mond wieder zu wird. Als wenn sie vor dem Neumann geschnitten werden. Es gibt aber noch wichtigere Wirkungen, nämlich diese, dass eben die Elemente ihren Ort suchen. Das ist eine allgemeine Wirkung des Himmels, der eben oben und unten bestimmt. Und das oben und unten führt dann dazu, dass eben die Erde unten ist, nicht das Feuer oben und so weiter, wie wir das gehört haben. Die ganze Welt muss von sein großes Lebewesen angesehen werden und entsprechend ist eben der Mensch ein Mikrokosmos. Das ist also eine allgemeine Schilderung der damaligen Welten, die noch durchaus mittelalterlich ist. Nun, im zweiten und dritten Baubuch behandelt er dann, wie man durch Kreuzung von Tieren oder Pflanzen, neue Tiere oder Pflanzen züchten kann. Wobei er sich also hauptsächlich für ganz fantastische Sachen interessiert, nämlich Kreuzung, nicht da zum Beispiel von Hund und Katze und dergleichen, wobei dann also Monster entstehen. Daneben stehen auch wieder ganz vernünftige Sachen drin, zum Beispiel, wenn man Melonensamen im Frühling oder im späten Winter in den Mist sät, der Mist ist warm, weil er ja gärt, dann keimen die und die zerfrieren nicht. Und da kann man also schon relativ sehr früh im Sommer, kann man dann reife Melonen ernten. Das vierte Kapitel halten von der sogenannten Ökonomie, das ist was die Bauhaltung. Das ist ganz sicher auch praktische Sache, wie man zum Beispiel Äpfel zweckmäßig überwindet. Man soll es also in einer Reihe. Aber sicher, das bisschen Falte, die man hat, aber das kommt nur davon, wenn man nichts macht. Das ist also weiter. Alles ist anders. Alles ist schwierig. Außer man hat eine Krankheit. Nun, da kann man also lesen, da die Frauen sich besonders bemühen, schöne Haare zu haben. Fast mehr als ein schönes Gesicht. Wollen wir zuerst das Haar, dann das Gesicht beschönigen. Das Haar gilt nämlich als der schönste Schmuck des Menschen. Fällt dies aus, so ist die ganze Schönheit dahin. Es gilt als besonders schön, wenn es sehr blond und glänzend strahlt. Also in Italien war ja immer das Blond, und das war große Mode, das noch heute so, und man blondiert nicht. Daher betrachten wir besonders diejenigen Mittel, die zu blonden Haaren führen und dem Kopf nicht schaden, wie es manche tun. Bevor man fertig ist, das Haar vorzubereiten, damit es gefärbt werden kann. Hefe und weißen Wein ist mit so viel Honig zu mischen, dass eine zarte Masse entsteht. Damit bestreiche man das Haar am Abend und wasche es am Morgen aus. Nun zerstampft man Wurzeln des Schönkrautes und des Krab zu gleichen Teilen, gibt sie in Öl, indem man Kümmel, geschabtes Buchsbaumholz und etwas Safran gekocht hat, mische sanft und salbe damit den Kopf. Diese Salbe behält man den Tag und die Nacht über. Dann wasche man mit einer Lauge, die aus Pflanzenasche und Gerstenspreu bereitet wird, das ist nicht schlecht. Übrigens wirkt Roggenspreu noch besser, denn viele Frauen haben auf dieser Probe, dass sie besonders glänzendes und blondes Haar erzeugen. Also so ist der Typus, nicht wahr, dieser Rezepte. Ich habe mir noch alle, also ist alles so, nicht wahr, das Buch. Aber vielleicht, man kann auch Fotos bunten und bölen. Also, er sagt auch, wenn man spart, also sparen kann, kann man mit gemahlenen Literkörnern erzeugen. Und ich meine, die gemahlenen Hörner, das ist einfach ein Hühner. Das hilft schon. Aber dass er meint, dass die Spargeln dann von selbst entstehen, das kommt irgendwie vor. Es ist eben immer so. Dann gibt es natürlich auch die Hüttenrezepte, nicht wahr? Hüttenrezepte, also ganz viel über Salben. Zum Beispiel mit Blumen parfümiertes Öl, das macht man so, obwohl es eine ganz gewöhnliche Methode ist, so ist es doch zum Salben machen nützlich. Geschälte Mandeln zerstoße man und mische sie schichtweise mit den Blumen. Die Blumen lassen nur ihren Geruch in den Mandeln und wenn sie verwelkt sind, so ersetzt man sie durch neue Blumen. Schließlich presst man das Öl aus den Mandeln ab, ist er nicht herrlich. Also das ist eine Methode, wie man noch heute im Prinzip in der Riviera nicht pflanzen kann. Das macht man jetzt immer nicht auf Mandeln, weil das die Körper ist, man glaubt nicht so Schweinenschwanz. Aber das Prinzip ist genau das. Dann wird auch bei der Kosmetik natürlich die Warzenvertreibung behandelt, das ist sehr wichtig. Es geschieht, dass Warzen an Stirn, Nase und an den Händen oder anderen unbedeckten Stellen erscheinen. Oder auch andere Auswüchse, wenn sie die Haut verunstalten. Die Frauen verabscheuen das. So geben die Heilmittel, die diese Hautschäden an. Die Alten, das sind die antiken Leute, brauchten vor allem die Sonnenblume, deren Saft mit Salz gemischt Warzen vertreibt. Darum heißt sie Warzenkraut. Man nennt es auch so eine Zichorienart, eben weil sie die Warzen vertreibt. Wir empfehlen noch ein anderes. Es gibt eine ölige Mistpfefferart, die man auf sandigen Wegen im Staub anträgt. Wenn man mit diesem Mistpfeffer die Warze reibt, verschwinden sie, ohne dass sie einen Spur zurücklassen. Und dieses Rezept ist insofern interessant, weil Die Wachsenbehandlung geschieht auch noch heute mit psychogenen Mitteln. Der Professor Bruno Bloch, der war, wie Jungwag, hier in Zürich der Orthologieprofessor und einer der berühmtesten Leuchten unserer Hochschule. Er hat sich dann leider mit Hilfe von solchen Kopfwindeln, Pyramidol hieß es damals, das weiß man ja, die das giftig sind, da hat er halt immer Migräne und hat das gefressen wie verrückt und nicht gewartet, bis er Kopfweh nicht mehr hat, indem er einfach weniger gearbeitet hätte und hat sich dann so eine Grundversetzung zu Gezogenisch daran
nämlich gestorben.
Nun, dieser Bloch hat nachgewiesen, dass die Warze ein Virus, eine Virusinfektion ist und dass gleichzeitig diese Warzen psychogen behandelt werden können. Die Behandlung, ich kenne zwei Fälle, der eine Fall hat der Blog selbst gemacht. Ich kam zu ihm, mein Oberarzt, ein Rand und Krieg, der hatte auf der Stirn den Arzt und wollte, dass der Blog für sie behandelt. Darauf ist der Blog und irgendeine rote Flüssigkeit, diese Warze. Ich habe gesagt, Herr Kollege, wissen Sie, was ich da drauf habe? Da hat der Kollege einen Wutanfall bekommen und gesagt, das sei gemein, dass der Block ihm das sagen wird, werde diese Warze nie mehr loswerden. 3 Wochen später ist er dann wieder gekommen und hat sich entschuldigt für sein Benehmen, die Warze ist einfach gescheit verschwunden. Andere Geschichte ist diese. Es gab in Zürich, wie ich nun war, den uralten Professor Heim. Der Heim war Professor an der ETH für Theologie, der berühmteste Altertheologe seiner Zeit. Ein kleiner, leicht hinkender Mann, der hatte früher einen roten Bart und so lange Haare. Wie er alt war, war der Bart natürlich schneeweiß und hatte ganz weiße Haare. Dann hatte er immer so eine doppelte Pelerine, sagt man ein Havelock, also oben eins und unten eins. Und einen guten Posten und einen Bergstock, und er war immer begleitet von 4 bis 5 Neufundländern. Und so ist er also sehr schnell durch die Stadt, er war sehr gut zu Fuß, trotzdem er also die Stadt gewinnt. Dann jeweils wohnte er am Zürichberg heruntergegangen, wie er ganz alt war, von unten ist der Berg auf, ist er heruntergegangen, ans Bellevue Auto gab es damals keine, und dort haben die Hunde dort neben der Dampfschiffstation auf dieser Rampe sind die ins Wasser und haben gebadet. Und dann hat er Heim die Straßenbahn gestiegen und ist wieder auf den Zürichberg gefahren. Die Hunde sind unter rein gerannt, die kamen dann immer ganz nach, aber wie dann die Bahn an die Gloriastraße heraufgezogen, die Hunde dann auf die Zürichbergstraße gegangen, das ist eine Abkürzung. Nun, dieser Professor Heim war ein sehr bedeutender Mann, der natürlich, also mit dem alten Stil des 19. Jahrhunderts, der war ein Atheist und ein Fortschrittsgläubiger, gehörte so in diesen Kreis Ostwald, Forel, nicht wahr? Die waren aber auch Anti-Alkoholiker, soziale Frage, sexuelle Frage. Er hat zum Beispiel für die Studenten als Theologieprofessor 2-mal im Fulton Schwurgerichtssaal über die sexuellen Fragen Vorträge gehalten. Das hat natürlich großes Aufsehen erregt, dass das ein Theologe macht. Das dürfte doch nur ein Mediziner machen. Er hat also auch so Kindergärten inspiziert, Schlagkreuzvereine und so weiter. Er war der Mann in Zürich, der konnte sehr viele Trinker heilen, wo die Psychiater völlig versagten. Er hatte eine solche Autorität über die Leute, dass er mal den Stand war, einen Mann zu sagen, jetzt trinkst du nicht, du sprichst es mir. Dann hat er was versprochen, dann hat er das gemacht. Aber so blaue Leute, ja. Nun, dieser Heim, der war auch ein berühmter Warzenschwein. Und der Block hatte gewisse Patienten, und die konnte er nicht behandeln, weil er hat das Gefühl, das funktioniert, und die haben dann keine. Und da kam zu ihm der Kantonsbaumeister Fierz. Das ist die zisierte Familie hier, Fierz, das ist nur eine Familie, aber das ist auch ein Mitleid. Der Kantonsbaumeister Fierz, der hat zum Beispiel die Jüri Töchterschule gebaut, und da die neue Kantonsschule, wo etwas Kreditgebäude der Universität ist, war also ein anständiger Architekt. Und Kantonsbaumeister, Und der hat ja an der Hand groß gewachsen. Und dann kam er zu Bruch und hat der Bruch gesagt, er tritt das nicht die Hand mehr so wie durch die Hände. Dann ist er zu Hause und hat der Heim gesagt, ja, ich übernehme die Behandlung schon. Aber Sie müssen damit einverstanden sein, dass ich die Behandlung unternehme, wo und wann es mir passt. Dann hat der Pierz gesagt, gut, ich bin einverstanden. Weil eines Tages ist der Pierz am Faulen in 12 Uhr in das entfüllte Bildprogramm gestiegen, das hat er noch zu Anhänger, der Plattform hat er den Helm. Das war geheim. Ach, guten Tag, Herr Kantonsbaumeister! Zeigen Sie mal eine Hand, sind Ihre Warzen immer noch da? Ach, Sie sind immer noch da. Das ist ja wirklich ekelhaft. Der Kantonsbaumeister wollte in den Boden versinken, hat der alte Kantonsschuh nicht neulich ausgeschrieben. Und die Warzen sind nach 3 Wochen verschwunden. Nun, Sie sehen das Prinzip der Behandlung und natürlich, wenn man also einen Mist Käfer, der besonders ölig, das heißt Kleber, isst, auf die Warzen reibt, das ist auch äußerst unangenehm. Und dann geht es eben weg. Das ist also an sich ein gutes Rezept, so abergläubisches Tönt, nicht wahr? Das darf man auch nicht vergessen. Nun, das ist also diese, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel also ein Kapitel, wie man Tiere fangen kann und tötet. Da Tiere werden eben durch die Nahrung angelockt und durch die Liebeslust. Essen müssen sie ja, sonst verhungern sie und fortpflanzen müssen sie, weil sonst sterben sie aus. Die Nahrung ist sehr verschieden. Zum Beispiel der Wels, der liegt in Stierlungen. Das hat er vom Elian 200 nach Christus, Animalium. Also der Wels, der wird mit Stierlungen gefangen. Die Braxme, die lieben aber die Ziegen und dann soll man also einen Mehlköder mit Ziegenhaaren mischen, nicht wahr? Und damit kann man sie angeln. Nun, sie lieben sogar die Ziegen derart, dass es genügt, eine Ziegenherde an das Ufer zu treiben, dann hüpfen die Braxmen an das Land, dann kann man sie einfach einsammeln, weil sie echt die Ziegen so lieben, nicht wahr? Man kann auch die Fische mit Licht fangen, nachts. Nicht wahr? Dann wird sie angezogen. Das hat er selbst gesehen, das sagt er in Neapel. Das ist also eines der wenigen Beispiele, die ich gefunden habe, wo er mitteilt. Ich habe also das selber erlebt, was gemacht wird. Übrigens auch das Ölpressen, das sagt er auch als Knabe, das hat sich quasi so gemacht. Dann gibt es ein Kapitel über Geheimschriften, Schreiben mit Milch und dergleichen. Dann ein Kapitel über Spiegel. Und also und das sind dann hauptsächlich so theatralische Effekte, vorkommt aber auch die Kamera Obscura, die kam schon in der ersten Auflage vor, in der zweiten Auflage stellt er dann aber bis, dass man noch bis rein kleine Riesen oder so macht, und dann wird es noch schöner. Wobei also die Kamera Obscura ist wirklich ein Zimmer. Also man hat ein Zimmer, das ist finster, man hat ein Loch in der Wand und dann hat man gegenüber eine weiße Wand und dann sieht man, wie man ausmisst und die Sonne scheint vor allem alles schön auf den Kopf, die Leute herumwandern. Das ist also eine magische Erscheinung. Und diese ist die erste Publikation der Kamera Obscura, obwohl man annimmt, das sei schon im Mittelalter bekannt gewesen. Und dann, das letzte Kapitel heißt passenderweise Chaos. Das ist dann wirklich nur noch ein wildes Durcheinander. Und das ist also der Rahmen, in dem nun auch über den Magneten gehandelt wird. Und es ist ganz verblüffend, dass er 50 Seiten vollkommen kohärent, also gemessen an der damaligen Zeit, vollkommen kohärent und gut und originell über den Magneten handelt. Nun ist es so. Ich habe natürlich seine Wissenschaft über den Magneten auch interessiert. Nämlich das Vorwort zu diesem Buch über den Magneten heißt, von den Edelsteinen, die hat er vorher behandelt, gehen wir über zu den Steinen, deren erster und wunderbarster der Magnet ist, in welchem die Majestät der Natur am meisten hervorläuft. Wir schreiben noch viel lieber zu diesem Werk, weil wir darüber nur wenig oder nichts bei alten Autoren gefunden habe. Er konnte nämlich die, er wusste, dass er von den Bildungsgeräten und was gibt, was konnte er finden. Das sagt er dann später. In wenig Tagen, ja in wenig Stunden förderte die Untersuchung so viel zu Tage, dass wir fast 200 Merkwürdigkeiten entdeckt haben. Denn so bewundernswert zeigt sich hier von den Zeitschriften. Was mir von Gelehrten und Erfahrenen zum Teil geworden ist, können alle beurteilen. Wie ich in Venedig diesen Studien oblag, kannte ich den verehrungswürdigen Meister Paulus Venetus, damals Prinzipal des Servitenordens. Heute sein würdigster Prokurator. Ich erröte nicht zu gestehen, dass ich von ihm allerhand gelernt habe. Nein, ich rühme mich dessen, denn niemand ist gelehrter und gründlicher als er. Ich habe keinen gekannt, der in diesem Gebiet mehr verstünde. Er ist zu enzyklopädischem Wissen geboren. Nicht nur in Venedig oder in Italien. In der ganzen Welt erstrahlt sein Ruhm. Zudem, indem ich vom Bekannten ausgehe, schreite ich zu höheren fort, damit sich das vorgelegte Studium auch wirklich lohne. Nun, dieser Meister Paulus Venetus, Prinzipal des Ritenordens, ist ein sehr berühmter Mann. Er wurde 1552 geboren, ist also 14 Jahre jünger als Porta und ist mit 26, er ist dann also Mönch geworden, diese Ritten, das ist ein Bettenorden, der in Florenz gegründet worden ist. Wir haben dann die Ordensregel der Augustiner Eremiten angenommen. Und er ist jetzt schon mit 26 Prinzipal des Ordens geworden. Und damals, ich war, er war also Prinzipal des Servitenordens in Venedig, das ist der Obermensch dort, und ist dann nach Rom berufen worden als Generalprokurator des Ordens 1685. Das heißt also 3 Jahre bevor der Porta die zweite Auflage seines Buches herausgab. Ich habe, wie ich das herausgefunden habe, sofort vermutet, dass offenbar dann damals für den magnetischen Stil in der ersten Auflage stehen können. Denn damals hat er den, gab es den denn kaum noch nicht. Und das stimmt also auch alles über den magnetischen Stil in der zweiten Auflage. Und das hat er noch hier von diesem Paulus Venetus gelernt. Dieser Mann wie Sarpi. Paulo Sarpi. Und der Paulo Sarpi ist eine historisch wichtige Person. Er kommt vor in der frankischen Geschichte der Päpste. Da ist ein ziemlich langes Abschnitt über diesen Mann, auch über seine Herkunft und so weiter, zur frankischen Geschichte der Päpste. Nämlich, dieser Mann war also Generalprokurator in Rom und dann hat ja Venedig 1606 einen Streit bekommen mit dem Heiligen Stuhl. Denn Venedig hat so die Franzosen immer die Meinung vertreten, sie hätten das Recht, selbst ihre Oberpfaffe zu ernennen. Sie haben sich auch das Recht herausgenommen, die Kirchenleute zu besteuern. Das hat natürlich nur gar nicht mehr gesehen. So gab es einen großen Händel und die haben dann, die Venezianer haben dann diesen Sarpi aus Rom zurückgerufen und er war dann der Staatsanwalt oder Kronanwalt, oder wie man das sagen soll, der Rechtsberater der venezianischen Regierung in diesem Streit, in der die Venezianer im Wesentlichen involviert wurden. Und der Sarpi war überhaupt wahnsinnig antikurial. In diesem Sinne war er für die Protestanten, er war noch kein Protestant. Aber es geht so weit, dass die große spanische Enzyklopädie, die aus der Zentralbibliothek ist, den Sarpi als Protestanten bezeichnet. Er hat dann ein großes Werk, Geschichtswerk geschrieben über das Tridentinische Konzil, das rein polemisch ist und das dazu dient, zu zeigen, wie die Kurien so geworden sind. Darum hat er dieses Buch nicht in Italien drucken können, sondern das ist typisch in England herausgekommen, wo man ja ganz antikirchlich war, natürlich, also antikatholisch war und anonym. Und dieser Sarpi galt also damals wirklich als ein außerordentlich berühmter Mann. Der hat natürlich diese Wissenschaft von Magneten gekannt. Und der hat das dem Herrn so gratuliert, gelehrt. Und ich würde sagen, was da in diesem Buch Kapitel steht, stammt faktisch von Paulus ab. Der hat es nur nicht gelehrt, weil er dankt ihm ja nicht. Aber daher hat dieses Kapitel einen so total anderen Charakter, ich finde es viel wissenschaftlicher, als was sonst der Gott da macht, der eben doch im Wesentlichen ein Literat war. Jetzt war ein alles Wissen. Es ist natürlich auch interessant, dass also der Zampi war auch der Meinung, von den besten Büchern, die zu seiner Lebzeit herausgekommen seien, das sei eben erstens die Magnete von Hilbert und zweitens die Algebra von Vieta. Das heißt, er konnte auch die damals moderne Literatur verstehen und schätzen. Das geweist durch meines Erachtens. Das bedeutet, das waren die einzigen Bücher, die ihn interessiert. Ihr fand das alles andere sein. Nun, ich will heute aufhören damit und wir werden dann morgen, also in 8 Tagen, will ich Ihnen den Inhalt dieser Magnettheorie schildern und dann den Inhalt der Hilbertschen und dann sehen wir, inwieweit also der Hilbert nun mehr weiß und warum das Hilbertsche Buch wirklich ein Markstein ist, inwiefern es eben viel moderner ist als auch das, was der Volk da von sich zu geben weiß. Das muss man ja eigentlich schätzen, man muss ja den Hintergrund kennen, sonst kann man urteilen, was man sieht. Es ist auch wichtig, finde ich, dass man das sieht, damit man sieht, wie schwierig es ist, dass also auch gescheite Leute ungeheure Mühe haben, nicht quasi überhaupt einen Gesichtspunkt zu erarbeiten. Die Physik hat eine sehr spezielle Betrachtungsweise, die musste überhaupt, ist eben im 17. Jahrhundert erst entwickelt worden.
Ja, das ist ja so.